Wir kommen heute zum Abschluss mit der Betrachtung des aaronitischen Segens, 4. Mose Kapitel 6. Ich lese nochmal den ganzen Abschnitt von Vers 22 an bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Es geht also heute Morgen speziell um diese beiden Verse: Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Hier werden wir mitten ins Zentrum des Evangeliums geführt, in die Gnade Gottes in Christus Jesus hinein, denn jeder Segen, das ist wichtig, dass wir das bedenken, den wir von Gott empfangen, empfangen wir nicht aufgrund unseres Gehorsams, aufgrund unserer Treue oder dergleichen mehr, sondern empfangen wir aufgrund der Tatsache, dass der Herr Jesus am Kreuz für uns starb und dass er leiblich von den Toten auferstanden ist, aufgrund seines vollbrachten Erlösungswerkes. Er ist unser Stellvertreter und alle Segensverheißungen sind in ihm, in Christus Jesus, Ja und Amen. Sie sind absolut zuverlässig, absolut gewiss. Wir wissen, in welch einem Zusammenhang Paulus diese Worte geschrieben hat, dass alle Verheißungen in Christus Ja und Amen sind. Wir lesen das im 2. Korintherbrief. Das wollen wir uns mal kurz anschauen. Paulus hatte den Korinthern zugesagt, sie zu besuchen. Und dann hat er seinen Plan geändert. Und daraus haben sie geschlossen, und wir wissen ja, dass das Verhältnis zwischen Paulus und den Korinthern ziemlich gespannt war, daraus haben sie den Schluss gezogen, der Paulus ist nicht zuverlässig. Wenn der Ja sagt, dann meint er nicht nur Ja, sondern meint er gleichzeitig Nein. Nun, Paulus wehrt sich gegen diesen unberechtigten Vorwurf. Um ihrer selbst willen, um der Korinther willen, hatte er seinen Plan verändert, weil er sah, die Situation ist so, dass das jetzt nicht sinnvoll ist, wenn ich zu ihnen komme. So hat er seinen Besuch bei ihnen verschoben. Aber es geht ihm darum, den Korinthern deutlich zu machen: Hört mal, ihr könnt nicht aus der Tatsache, dass ich jetzt nicht gekommen bin zu euch und ihr davon ableitet, ich sei zu unzuverlässig, ihr könnt nicht von daher sagen, dass das Wort Gottes, das Evangelium Gottes, die Verheißungen, die darin enthalten sind, ebenfalls, wie ihr es von mir behauptet, Ja und Nein zugleich sind. Ich lese uns mal die Verse 2. Korinther Kapitel 1. Von Vers 18 an. Das ist also der Zusammenhang gewesen. Und jetzt heißt es, jetzt schreibt er: Gott ist mein Zeuge. Das heißt also, er schwört hier. Er ruft Gott zum Zeugen an, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Das heißt, so ist es, so soll es sein, so ist es. Gott zum Lob. Das heißt also, das Evangelium, das wir euch gepredigt haben, die Verheißungen, die damit verbunden sind, sind nicht Ja und Nein zur gleichen Zeit. Also das war ihm wichtig. Ihm war nicht so sehr wichtig, wie die Korinther über ihn dachten. Das ist ja bei uns immer so wichtig. Ne? Wie denken andere über uns? Ne? Das hängt zusammen mit unserer tief sitzenden Anerkennungssucht. Wir möchten gerne immer, dass andere gut über uns denken oder zumindest merken, dass wir es doch gut mit ihnen meinen. Ja? Das ist tief drin sitzende Ehrsucht und Anerkennungssucht. Darum geht es dem Apostel Paulus gar nicht. Er sieht nur die Gefahr, dass die Korinther den Schluss ziehen könnten, ja, wenn der Paulus schon so unzuverlässig ist, in dem, was er da versprochen hat, wer weiß, wie das ist mit dem Evangelium, das er verkündigt hat. Merkt ihr, ja, warum es ihm gegangen ist. Und wir können wirklich von Herzen sagen, alle Verheißungen Gottes in Christus Jesus sind Ja und Amen. Ganz gewiss, absolut zuverlässig. Oder wie es einer unserer Brüder in einer vergangenen Predigt gesagt hat, Gott hat sich für alle Zeiten festgelegt. Das gilt ganz besonders hinsichtlich seiner Verheißungen, seiner Versprechungen. Er hat sich festgelegt, finde ich sehr, sehr gut formuliert. So sind auch die Segnungen Gottes im sogenannten aaronitischen Segen absolut sicher. Wir haben zuletzt festgestellt, dass auch die geöffneten Augen, die wir brauchen, die erleuchteten Augen des Herzens, von denen Paulus spricht, dass sie auch ein Werk der Gnade Gottes sind. Also nicht nur, dass Gott sich grundsätzlich geoffenbart hat in seinem Sohn, sondern dass wir das sehen, dass wir seine Herrlichkeit schauen, dass wir einen Blick haben für sein Wesen, für sein Handeln in dieser Welt, besonders in der Heilsgeschichte mit Israel, aber dann auch der Völkerwelt, dass wir da geöffnete Augen brauchen dafür, das ist ein Werk Gottes. Das ist auch Gnade. So sagt der König Salomo, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Da wurde heute Morgen schon dafür gebetet in unserem Gebetskreis. Herr, öffne uns dein Wort. Gib, dass wir es recht verstehen. Wir brauchen nicht nur Gnade zum Reden, sondern wir brauchen auch Gnade zum Hören. Dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass wir zunächst einmal Verlangen danach haben, das Wort Gottes zu hören. Das ist alles ein Werk der Gnade Gottes, alles ein Werk des Heiligen Geistes. Es ist Gnade also, nichts als Gnade, wenn Gott einem Menschen die Augen öffnet für seine Herrlichkeit, für die Schönheit seines Wesens, die wunderbare Gnade, die wir haben in Christus. Erstaunliche Gnade, ja. Amazing Grace, so haben wir gehört in einer Predigt. Für sein Wesen und die Spuren Gottes in der Heilsgeschichte Israels und der Völkerwelt. Es ist also beides Gnade, sowohl dass Gott sich in Christus in seiner Herrlichkeit geoffenbart hat, als auch die geöffneten Augen dafür. Der Apostel Paulus drückt das im Römerbrief anders aus, aber er meint im Grunde genommen dasselbe. Römer Kapitel 5 in den Versen 1 und 2, da heißt es, so wir denn sind gerecht geworden. Durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt's, durch welchen wir auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Das heißt, es ist nicht nur Gnade, dass Gott uns in Christus Jesus gerecht gemacht hat vor sich, die Gerechtigkeit geschenkt hat, die vor ihm gilt, sondern auch der Zugang zu dieser herrlichen Gnade ist ein Geschenk der Gnade Gottes. In Christus haben wir auch den Zugang dazu. Das ist also nicht ein eigenes Werk. Gott hat auf der einen Seite etwas getan und jetzt sind wir dran und müssen uns selbst die Augen dafür öffnen und müssen uns selbst den Zugang dazu bahnen durch Gebet und. Ja, auch das Gebet kann eine fromme Leistung werden, das wissen wir alle. Sondern das ist alles Gnade, auch der Zugang zu dieser Gnade ist Gnade. Und nun kommen wir zu diesem letzten Teil des aaronitischen Segens. Es ist im Grunde genommen der Höhepunkt in diesen Segensworten. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Und hier geht es nun darum, dass Gott sich danach sehnt, mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben. Es gibt ein wunderbares Wort aus Psalm 25, da heißt es, nach dir her verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Nach dir her verlangt mich. Oder der Psalmist drückt es an anderer Stelle aus in einem Bild, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so dürstet meine Seele nach dir. Aber umgekehrt ist es noch viel entscheidender, denn unser Verlangen nach Gott ist mangelhaft und manchmal ja, auf null zurückgefahren, möchte man sagen. Wir spüren nichts davon. Da verlangt uns nach allen möglichen Dingen, aber nicht nach der Herrlichkeit und nach der Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb gehen wir immer davon aus, wie Johannes das auch sagt in seinem ersten Brief, darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Es geht also in erster Linie um das Verlangen Gottes nach Gemeinschaft mit uns. Und das ist eben so wunderbar zu wissen. Mich hat herzlich verlangt, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, die so unvollkommen waren und so durch und durch sündig und voller Unverständnis. Mich hat herzlich verlangt, danach mit euch das Mahl zu feiern. Es ist also Gott, der das Verlangen hat, und das weckt auch bei uns in Christus durch den Heiligen Geist das Verlangen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und hier geht es darum, um diese enge Gemeinschaft, um diese enge Beziehung zu Gott. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas von Gott bekommen, bestimmte Segnungen, geistlicher oder auch irdischer Art, sondern es geht darum, und das ist das Entscheidende, auch alle geistlichen Segnungen, auch die irdischen Segnungen sollen uns dahin führen, es geht um ihn selbst und die Gemeinschaft mit ihm, und diese persönliche Begegnung mit unserem persönlichen Gott. Vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte erzählen, die ich ja schon mal hier erzählt habe. Je älter man wird, desto öfter erzählt man die alten Geschichten. Da hatte sich ein junger Mann interessiert für ein junges Mädchen, und dieses Mädchen hatte reiche Eltern. Und nun kam er zum Vater und sagte zu dem Vater dieses Mädchens, ich habe solch einen Zug zu ihrer Tochter. Und dann antwortete und fragte der Vater ihn, ist es ein Güterzug oder ist es ein Personenzug? Wie ist das denn mit uns, Gott gegenüber? Güterzug oder Personenzug? Warum verlangt es uns nach Gott? Was wollen wir von ihm? Wollen wir nur etwas von ihm? Hilfe von ihm in der einen oder anderen Situation, oder wollen wir ihn selbst? Darum geht es doch, ne? Pastor Busch erzählt das ja auch, wenn der Onkel kam, man freute sich darüber, als Kind freute man sich darüber, man freute sich weniger über den Onkel selbst, als über das, was er mitbrachte. So sind wir von Natur aus, ja? Das müssen wir uns einfach sagen lassen. Und tragisch ist es, wenn es um unser Verhältnis zu Gott geht. Das ist tragisch. Sehr tragisch. Wollen wir Gott nur in unseren Karren einspannen oder wollen wir ihn selbst? Geht es uns um ihn? Das höchste Gut, das wir besitzen, zumal wenn wir bedenken, welch unwürdige Sünder wir sind, das höchste Gut ist er selbst. Er selbst. Dieses Angesicht Gottes, das uns in Christus zugewandt ist, dieses Angesicht Gottes verändert sich nicht. Seine Freundlichkeit ist keiner Laune unterworfen und ist auch nicht abhängig von unserer Unwürdigkeit und ist auch nicht abhängig von unserem Gehorsam. So sehr wir uns danach ausstrecken, gehorsam zu sein, in der Kraft des Heiligen Geistes in Christus Jesus, sein freundliches Angesicht uns gegenüber ist nicht davon abhängig. Das ist ja bei uns Menschen im Miteinander ganz anders, ja? Eine bleibende Freundlichkeit, auch wenn der andere sich daneben benimmt oder uns vielleicht verletzt, eine bleibende Freundlichkeit ist bei uns Menschen nicht zu beobachten. Ein besonders negatives Beispiel dafür finden wir in der Geschichte Jakobs. Als er bei seinem Onkel Laban war, der hatte ihn mit offenen Armen empfangen. Laban war eine sehr berechnende Persönlichkeit. Ja, man möchte sagen, er war ein Schlitzohr, so würde man sagen. Ne? Ich habe mal bei Professor Google nachgeschaut, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, das Wort Schlitzohr, beziehungsweise welches der Hintergrund ist. Schaut euch das mal, ich will euch das jetzt nicht erzählen, schaut euch das mal zu Hause an, wenn ihr wollt. Aber was man im Allgemeinen darunter versteht, ist eben, ist ein listiger Mensch, ja. Letztlich auch ein Betrüger, der andere gern übers Ohr haut, der genau weiß, wie man zu seinen Zielen kommt. Ja? Das ist ein Schlitzohr, so sagt man. Ja? Übrigens, nicht nur Laban war ein Schlitzohr, sondern auch sein Neffe Jakob war ein Schlitzohr. Ja? Sein Name bedeutet ja, so meinen es zumindest viele, es gibt auch unterschiedliche Ansichten darüber, der Listige, der Fersenhalter. Jakob. Offenbar waren es die Gene in der gesamten Verwandtschaft. Ja? Wir wissen, dass das schlägt sich ja manchmal so nieder in einer ganzen Familie und Verwandtschaft. Ja, so war das. Also, er hatte Jakob mit offenen Armen empfangen, weil er sich einen bestimmten Vorteil von ihm erhoffte. Das war auch zunächst so der Fall, aber dann später, dann wandelte sich die ganze Geschichte und er hatte nicht mehr so viel Nutzen von Jakob. Und dann heißt es hier in 1. Mose Kapitel 31, Vers 2, und Jakob sah an das Angesicht Labans, seines Onkels, ja, und siehe, er war gegen ihn nicht mehr wie zuvor. Seine Freundlichkeit war dahin, ne? Weil sein Vorteil dahin war. Jakob nutzte ihm nichts mehr. Und deshalb verwandelte sich seine Freundlichkeit in völliges Unbehagen und Unfreundlichkeit. So ist das manchmal bei uns. Und wir können Gott nicht genug dankbar dafür sein, dass das bei Gott anders ist. Ja? Was ist es doch um die unveränderte Freundlichkeit und unwandelbare Freundlichkeit, das freundliche Angesicht, das Gott uns zuwendet. Und je mehr wir uns dessen bewusst sind, dass wir nichts anderes als den Zorn Gottes verdient haben und ein unfreundliches Angesicht, desto kostbarer wird uns die Gemeinschaft mit Gott selbst, seine Gegenwart in unserem Leben. Herr, wenn du nur da bist, ja, wenn er nur bei mir ist, in mir wohnt, zu Hause ist, in dieser Gemeinde. Herr, wenn du nur gegenwärtig bist, setze deinen Willen durch, nicht meinen Willen, nicht das, was ich wünsche, sondern was du willst. Setze diesen Willen durch. Wenn wir nur dich haben in unserer Mitte und deine Herrlichkeit schauen, dann haben wir alles, was wir brauchen. Dann sind wir zufrieden. Nicht etwas begehren wir, sondern wir begehren dich selbst. Natürlich dürfen wir auch von Gott bestimmte Segnungen empfangen. Davon spricht die Schrift hier. Wir brauchen das auch. Es ist nötig, damit wir überhaupt leben können. Zur Verherrlichung Gottes wollen wir das auch sehen. Und Gott überschüttet uns ja immer wieder mit seiner Freundlichkeit. Wir lesen, wie gnädig und barmherzig König David, um noch ein biblisches Beispiel zu bringen, mit dem Sohn Josaphats namens Mephiboset oder Boschet umgegangen ist. Er gehörte zum Hause Sauls und war von daher ein Mann des Todes. Normalerweise wurden solche Leute ja, getötet, umgebracht. Doch David sorgte nicht nur für sein äußeres Auskommen, sondern David sorgte auch dafür, dass dieser Mephiboset Tag für Tag an seinem Tisch speisen durfte, mit ihm Tischgemeinschaft haben durfte. Das war an sich schon eine besondere Sache, weil dieser Mephiboset behindert war. Er war ein Krüppel. Und ein König umgab sich in der Regel nur mit schönen Menschen und nicht mit Behinderten. Also in jeder Hinsicht war das eine besondere Gnade, die diesem Mephiboset widerfuhr. Jeden Tag sah er das freundliche Angesicht Davids, seines Königs. Und das war für ihn das Entscheidende, das war ihm mehr wert als alle äußere Versorgung, alle äußeren Segnungen. Und das zeigte sich dann später, als David von seinem Sohn vor seinem Sohn Absalom fliehen musste, von ihm verfolgt wurde, und Mephiboset dem David nicht gefolgt war. Das hatte seine Gründe. Aber sein Knecht, der Knecht Mephiboshets, der Ziba, der sah seine Chance in dem allen und verleumdete seinen Herrn Mephiboset bei David. Und David stellte dann später, nachdem er wieder zurückgekehrt war nach Jerusalem, Mephiboset zur Rede, wegen dieser ganzen Angelegenheit. Und dann hören wir doch bitte einmal, was denn dieser Mephiboset antwortete auf die Fragen, die David ihm stellte. 2. Samuel Kapitel 19, die Verse 29 bis 31. Meines Vaters ganzes Haus hätte ja den Tod erleiden müssen von meinem Herrn, dem König. Du aber hast deinen Knecht gesetzt unter die, die an deinem Tisch essen. Was habe ich weiter für Recht oder Anspruch, zum König um Hilfe zu schreien? Der König sprach zu ihm: Was redest du noch weiter? Nun bestimme ich, du und Ziba teilt den Besitz miteinander. David durchschaute die ganze Geschichte nicht. Mephiboset sprach zum König, er nehme ihn auch ganz, nämlich den Besitz, nachdem mein Herr und König wohlbehalten heimgekommen ist. Mir geht es nicht so sehr um das Äußere, sondern mir geht es darum, dass ich jetzt dein Angesicht wieder sehen darf. Wir merken also, das Herz Mephibosets war David zugetan und zugekehrt. Er freute sich über das Angesicht seines Königs, das er wiedersehen durfte. Die Gegenwart Davids war ihm wichtiger als alle seine Güter. Wenn ich nur dich habe, Psalm 73, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, wenn doch unsere Gedanken immer wieder bei unserem Herrn wären, die letzten Gedanken kurz vor dem Einschlafen und die ersten Gedanken, wenn wir morgens aufwachen. Wir haben in der Sonntagsschule früher ein schönes Lied gesungen. Da hieß es, dass man morgens, wenn man aufwacht, viele Gedanken haben kann im Blick auf das, was man vorhat am Tag, dieses und jenes und alle möglichen Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Und dann heißt es in diesem Lied immer wieder, das sind gute Gedanken. Doch besser noch ist, wenn dein erster Gedanke heißt Jesus Christ. Er will in allen Dingen den Vorrang haben, so sagt uns die Bibel. Auch im Blick auf den Tagesablauf. Er will in allen Dingen den Vorrang haben. Doch besser noch ist, wenn dein erster Gedanke heißt Jesus Christ. Und wenn du damit einschlafen kannst abends, dann kannst du wirklich süß einschlafen. Ich wurde an einen jungen Mann erinnert, der während seiner Schulzeit da auch gewisse Probleme hatte. Zumindest befand sich ein Vermerk in seinem Zeugnis. Ich kenne diesen jungen Mann sehr gut. Es befand sich ein Vermerk in seinem Zeugnis, dass er nicht immer so aufmerksam war. Dass er nicht immer zuhörte. Irgendwas war da. Und nun brachte er das Zeugnis nach Hause. Und der Vater las das und sprach ihn daraufhin an und fragte ihn: Ja, hör mal, woran denkst du denn eigentlich? Die Antwort lautete: Aber Papa, ich denke doch an dich. Sehen wir, ich denke doch an dich. Wenn uns das doch mal zu Herzen ging im Blick auf unser Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Ich denke doch an dich, Vater im Himmel. Du bist mein Ein und Alles in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen an Gott denken. Und wenn das der Fall ist, dann wird das auch geschehen hier, dass wir den Frieden Gottes schmecken. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und wir lesen davon im Philipperbrief. Von diesem Frieden, der unsere Herzen erfüllt, der höher ist als alle Vernunft, der da auch vorhanden sein kann, wo alle Verhältnisse ganz anders aussehen, als dass sie zum Frieden geeignet wären. Und in dem Zusammenhang schreibt Paulus dann davon, dass wir an bestimmte Dinge denken sollten. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder uns vom Heiligen Geist daran erinnern lassen, an Gott zu denken, wie wunderbar er ist, auch im alltäglichen Leben zwischendurch mal. Ich las von einem Lehrer, der ein ausgezeichneter Mann gewesen ist, der die Pausen dazu nutzte, immer wieder den Herrn zu suchen. Die Pausen, die er hatte. Wir machen daraus kein Gesetz, aber grundsätzlich betet ohne Unterlass, das heißt also auch in den alltäglichen Dingen, beim Einkaufen, zu Hause, bei der Arbeit, draußen, wie auch immer, immer wieder mal den Kontakt suchen. Mir geht das manchmal so, dass ich sagen muss, Herr, ich habe so wenig in den letzten Minuten oder Stunden manchmal, so wenig an dich gedacht. Da hat mich irgendwie was so gefesselt, da habe ich den Blick nach oben im Moment verloren. Herr, verzeih mir das bitte, vergib mir das. Und er vergibt so gerne. Wir kommen zum Schluss. Zum Schluss heißt es hier in Vers 27, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Hier geht es also darum, dass Gott sich völlig eins macht mit uns. Sein Name, das ist sein Wesen, das ist er selbst. Wenn wir also etwas lesen vom Namen Gottes in der Bibel, dann wissen wir, Gott selbst ist gemeint in seinem Wesen. Und er macht sich völlig eins mit uns, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Sein Volk hat also Anteil an Gott selbst und an all den Segnungen, die mit ihm verbunden sind. Jemand erzählt, dass ein Richter, der im Sterben lag, seinen Pastor zu sich rufen ließ. Er fragte ihn, wissen Sie, was es heißt, Miteigentümer zu sein? Nun, fuhr er fort, wenn Sie und ich gemeinsame Besitzer einer Farm wären, könnte ich nicht zu Ihnen sagen, dieses Feld gehört Ihnen und jenes gehört mir. Die Wiese dort gehört Ihnen und diese hier ist mein, sondern das ganze Areal, der ganze Bezirk, und alles, was darauf wächst, würde uns gemeinsam gehören. Und darüber habe ich heute nachgedacht, so meinte er. Und das hat mein Herz mit unaussprechlicher Freude erfüllt. Alles, was Jesus Christus besitzt, gehört auch mir. Alles, was er hat, ist auch mein. Und wir werden in alle Ewigkeit in gleicher Weise an allem teilhaben. Erinnert euch das an irgendein Wort aus den Evangelien? Alles, was mein ist, ist dein. Das sagt doch der Vater zu dem älteren Sohn. Greif doch zu. Du bist doch mein Sohn. Du bist doch hier nicht, du dienst doch hier nicht als Knecht. Alles, was mein ist, ist dein. Greif zu. Nimm das in Anspruch, was dir doch gehört. Genau das ist es, was diesem Mann groß geworden ist, weshalb er mit großer Freude erfüllt wurde. Und wir haben nicht nur Gütergemeinschaft mit Gott, sondern wir haben auch Personengemeinschaft mit ihm. Unser Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus und der Heilige Geist sind unser. Sie gehören uns. Kannst du das so sagen? Gott ist mein Gott und ich bin sein Kind. Natürlich, wir wissen darum, aber ist uns das lebendige Wirklichkeit, macht uns das froh, stärkt uns das in unserem Glauben, auch in unserem alltäglichen Leben? Gott ist mein persönlicher Gott. Und das alles, weil Christus unser Retter ist, denn dieser Name Gottes hat sich geoffenbart in dem Namen Jesus. Retter, das ist unser Herr Jesus Christus, mit dem wir jetzt eins geworden sind, durch den Glauben. Es ist ja auch schön, wenn da ein Paar heiratet und die Braut nimmt nun den Namen ihres Mannes an. Doch wunderbar, ne? Alles, was ihm gehört, gehört mir jetzt auch. wir sind jetzt eins. Das ist wunderbar. Das ist ein schönes Bild. Ja? Wir haben den Namen Christi. Wir sind Christen. Er ist unser Christus, unser Messias. Alles, was sein ist, ist mein. Und bedenken wir, ihr Lieben, was es Gott gekostet hat, was es Christus gekostet hat. Dass das so ist, dass das so Wirklichkeit ist und Tatsache ist. Dass er sein Angesicht auf uns hebt und dass er uns seinen Frieden schenkt und dass er uns eins gemacht hat mit sich selbst. Denken wir daran, wie schlimm das wäre, wenn Gott sein Angesicht vor uns verbergen würde. Der Psalmist sagt, ich bin erschrocken, weil Gott sein Antlitz vor mir verborgen hat. Und es gab einen Augenblick, es gab Stunden im Leben oder besser gesagt im Sterben unseres Herrn Jesus, wo Gott sein Angesicht von ihm abwandte, von seinem geliebten Sohn, an dem er doch immer wohlgefallen hatte. Auch in dieser Stunde hatte er wohlgefallen an seinem Sohn, im Blick auf das Brandopfer, das er darbrachte. Denn das, was Jesus tat, tat er nach dem Willen des Vaters, zum Wohlgefallen des Vaters. Aber das Sündopfer an sich, dass er sich eins gemacht hat mit meiner Sünde, da musste der Vater im Himmel sich angeekelt von seinem geliebten Sohn abwenden, sein Angesicht vor ihm verbergen, wegen meiner Sünde. So sieht Sünde in den Augen Gottes aus. So sieht meine Sünde in den Augen Gottes aus. Nichts Harmloses, sodass Gott sein Angesicht verbergen musste vor seinem Sohn, der stellvertretend meine Sünde getragen hat, sich damit eins gemacht hat. Aber Gott hat es so gewollt und Gott hat es so getan und Jesus war gehorsam. Und deshalb wird Gott sein Angesicht niemals mehr von uns, von dir und von mir verbergen. Nimm das ganz persönlich. Gott ist ein persönlicher Gott. Er liebt dich ganz persönlich und das kommt ganz besonders auch zum Ausdruck hier in diesen letzten Versen. Gott hebe, der Herr hebe sein Angesicht auf dich. Das ist eine ganz persönliche Zuwendung, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Wir haben einen persönlichen Gott. Ich las in diesen Tagen das Wort aus Jeremia 31,3, ist ein sehr bekanntes Wort, nach einer anderen Übersetzung. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Fortdauern lassen. Gott hört nicht auf, dich zu segnen. Und ihr Lieben, das Wunderbare ist, er wird dich heute mehr segnen als gestern. Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Heute wird er mich mehr segnen als gestern. Und morgen wird er mich mehr segnen als heute. Glaubst du das? Glaubst du das? Das ist doch die Frage. Glaubst du, dass Gottes Angesicht dir in diesem Augenblick freundlich zugeneigt ist? Kannst du das so persönlich fassen? Nicht so allgemein uns, sondern dir persönlich? Gott hat sich in seinem geliebten Sohn darin verbürgt, dich ganz persönlich zu segnen. Gott ist ein persönlicher Gott. Wir lesen das. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, Gott Abrahams. Nun, setz mal deinen Namen ein. Gott, ja? Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Der Gott, der sich ihnen geoffenbart hat, der sich auch dir geoffenbart hat, dass du heute Morgen hier sitzt und dass du Freude hast an Gottes Wort und am Evangelium, an seiner Gnade, die den größten Sünder vor Gott gerecht macht, den größten. Du denkst vielleicht, es gibt keinen größeren als dich. Gottes Gnade ist nicht beschränkt, die den größten Sünder gerecht macht vor Gott. Du hast Freude daran, das ist Gnade, ja? Das ist eine Folge davon, dass Gott sich dir geoffenbart hat durch seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir. Das ist eine wunderbare Tatsache. Wie reich bist du und wie reich bin ich? Gott ist kein Gott, kein Produkt meiner Fantasie oder meiner Vorstellung. Es gab übrigens schon Jahrhunderte vor Christus einen Philosophen namens, ich habe mir den Namen notiert, Xenophanes. Dieser Philosoph war der Meinung, jeder Mensch macht sich seinen eigenen Gott zurecht. Und zwar so, wie er geprägt ist, wie der Mensch geprägt ist und wie er gestaltet ist. Er bringt da Beispiele, er sagt, also die Äthiopier, die stellen ihren Gott stumpfnasig dar. Und dann hatte er noch einen Volksstamm im Auge namens Thraker. Das waren offensichtlich Menschen mit roten Haaren und blauen Augen. Die stellen ihre Götter eben mit roten Haaren und blauen Augen dar. Und wenn Esel und Ochsen und Pferde malen könnten, dann würden sie genauso ihre Götter darstellen. Der Mensch also, der Gott also eine Projektion seiner eigenen Vorstellung des Menschen. Ja? So wie sich der Mensch Gott vorstellt. Nein, das ist nicht unser Gott. Gott ist der, der sich selbst geoffenbart hat, wie er ist, und zwar in seinem Sohn. Und er hat uns die Augen dafür geöffnet. Und zwar ganz persönlich. Und das ist eine große, große Gnade, die uns widerfahren ist. Darum sprechen wir im Blick auf Christus Jesus, das Amen Gott zu lobe. Ich lese uns nochmal den ganzen Abschnitt. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich, dich ganz persönlich, und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, in Christus Jesus sind wir gesegnet mit deiner Gegenwart und mit allen himmlischen Gütern, auch mit irdischen Gütern, aber vor allen Dingen mit dir selbst. Und wir dürfen auch im Namen Jesu bitten, dass du dich klarer und deutlicher und tiefer in unser aller Herzen offenbaren möchtest. Ach, lass uns deine Herrlichkeit schauen, Vater im Himmel. Lass uns doch deine Herrlichkeit schauen. Amen.